Es begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Unsere Gäste sind heute Gabi und Franz von den Anonymen Alkoholikern in München. Sie sagen, die anonymen Alkoholiker können ein Weg aus der Sucht sein. Der Kumpel Alkohol, der vor keinem Alter und vor keiner Lebenssituation Halt macht, der in den ersten Momenten hilft und dann doch so zerstörerisch das Leben des Trinkenden beherrscht. Diesen Kumpel wieder loszuwerden ist gar nicht so leicht. Das bestätigt jeder, der trinkende Alkoholiker kennt. Auch das Leben des Amerikaners Bill Wilson eskalierte durch die Alkoholsucht. Er konnte sich befreien aus den Fesseln des Alkohols und gründete zusammen mit Dr. Bob 1935 eine Bewegung, die später unter dem Namen die Anonymen Alkoholiker bekannt wurde. Die Anonymen Alkoholiker sagen, gemeinsam sind wir stark. Und damit machen sie Mut, vom Kumpel Alkohol loszukommen. Meine Gäste haben es selbst erlebt und werden uns von ihren Erfahrungen bei den anonymen Alkoholikern erzählen. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio Gabi und Franz. Grüß Gott und guten Morgen an Sie beide.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin der Franz, ich bin Alkoholiker.
Guten Morgen, mein Name ist Gabi, ich bin Alkoholikerin.
Und das ist jetzt schon auch so ein Gruß, wie Sie sich auch in den Gruppen vorstellen. Wer oder was sind denn die anonymen Alkoholiker, Franz?
Ja, die anonymen Alkoholiker, das haben Sie schon gesagt, sind gegründet worden von zwei hoffnungslosen Alkoholikern, die damit eben Hoffnung gefunden haben, indem sie sich miteinander ausgetauscht haben, die Erfahrung gemacht haben, solange sie miteinander offen über dieses Thema sprechen, müssen sie nicht trinken. Das war so quasi der Urknall, der dann dazu geführt hat, dass man irgendwann das Buch geschrieben hat, Anonyme Alkoholiker. Und diese Bewegung ist dann 1953 nach Deutschland gekommen. Wir treffen uns in Gruppen, in denen keine Professionellen sind, sondern das sind wir unter uns. Also nur Betroffene, nur Menschen, die eben von sich selbst sagen, weil sie erkannt haben, dass sie Alkoholiker sind. Und wir versuchen, das erste Glas stehen zu lassen. Das heißt also vollkommen vom Alkohol abstinent zu sein. Wenn das gelingt, dann nennen wir das trocken sein, also ohne Alkohol. Und die Menschen, die zu uns in die Gruppen kommen, sind regelmäßig trocken. Es kommen auch immer wieder mal hoffentlich neue, die dann das dort erst werden. Aber der Normalfall ist, dass die Menschen, die dort zusammenkommen, trocken sind, keinen Alkohol nehmen, teilweise auch über viele Jahre, also lange Zeit. Und dabei das erleben, was wir Genesung nennen.
Gabi, auch Sie haben eben gesagt, ich bin Alkoholikerin, aber wissen Sie, ich verstehe das gar nicht. Sie trinken doch gar nicht mehr. Warum sind Sie dann noch Alkoholikerin?
Ich bin noch Alkoholikerin, weil Alkoholismus eine chronische Krankheit ist, die nicht geheilt werden kann, sondern nur zum Stillstand gebracht werden kann, indem ich nicht mehr trinke. Und ich sage bei der Begrüßung jedes Mal, ich bin Alkoholikerin, damit ich nicht vergesse, dass ich diese Krankheit habe.
Aber kann das nicht auch immer wieder neu etwas in einem aufwühlen, was einen dann eher nicht gut tut?
Inzwischen ist es bei mir so, dass ich die Krankheit annehmen konnte, dass ich sage, ich bin krank. Die Krankheit heißt Alkoholismus. Und es wird schon was aufgewühlt, aber es ist wichtig für mich, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich diese Krankheit habe und dass diese Krankheit, wie gesagt, nicht heilbar ist.
Nun wird der ein oder andere Alkoholiker von sich sicher sagen, und vielleicht haben Sie das auch von sich selber gesagt, ich trinke zwar gerne einen über den Durst, aber ich bin doch kein Alkoholiker. Und jetzt ist so meine Frage auch, wann hört es auf, dass ich Genusstrinker bin, und wann fängt es an, dass ich zum Alkoholiker werde? Wie haben Sie das vielleicht auch bemerkt an sich?
Es ist schwierig, weil Alkoholismus eine schleichende Krankheit ist. Sprich, der Betroffene merkt selber nicht, wann er abhängig ist. Es gibt aber von der Weltgesundheitsorganisation eine Definition, die lautet, dass jemand abhängig ist, wenn der sogenannte Kontrollverlust einsetzt. Und Kontrollverlust heißt in diesem Fall, dass ich, wenn ich anfange zu trinke, nicht mehr aufhören kann. Sprich, ich kann zwar Trinkpausen machen, aber sobald ich anfange, trinke ich so lange, bis ich durch irgendetwas am Trinken gehindert werde. Also heißt, dass ich dann entweder so betrunken bin, dass ich nicht mehr trinken kann, oder dass kein Alkohol mehr zur Verfügung steht. Und das ist dann für mich das Zeichen, dass ich abhängig bin. Wobei ich dazu sagen muss, dass es nicht einfach war für mich, das mir selber zuzugestehen.
Und eine Frage, die sich dann natürlich jedem stellt, der das jetzt hört, das ist, wie sind Sie losgekommen? Und die Frage möchte ich an Sie beide stellen. Gabi, wie sind Sie jetzt losgekommen und wie sind Sie jetzt auch zu den AAs gekommen?
Also mein Weg war damals, eine Entgiftung zu machen, also eine körperliche Entgiftung. Und ich hatte Erfahrung in dem Sinn, dass mein Vater getrunken hat. Der hatte dann Therapie gemacht und ich habe mir überlegt, Therapie wäre wohl auch was für mich, weil mir klar war, dass so eine Woche Krankenhaus mich zwar eine Woche dran hindert zu trinken, aber dass sich nichts ändert. Sprich, ich würde rausgehen dann nach einer Woche und würde mir wieder Alkohol kaufen. Ich habe mir dann überlegt, Therapie zu machen. Ich hatte dann eine 10-wöchige Therapie und bin danach anschließend regelmäßig in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und bin nach einiger Zeit dann zu den AAs gestoßen, zu den anonymen Alkoholikern.
Das, wenn ich dazu sagen darf, ich bin der Franz wieder, das war bei mir deutlich anders. Und das zeigt auf, dass es durchaus unterschiedliche Wege gibt. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema, woran kann ich erkennen, dass ich Alkoholiker bin oder überhaupt abhängig bin? Es nützt mir nichts, wenn mir ein Therapeut, ein Angehöriger, wer auch immer sagt, dass ich abhängig bin, ich muss es selbst erkennen. Und dieses Selbsterkennen kann darüber gehen und ist bei mir darüber gegangen, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass ich mir irgendetwas vornehme, ich werde bei der Gelegenheit nicht betrunken sein, ich werde mich so und so verhalten, ich werde und so weiter. Und diese Versprechen, die ich mir selbst gemacht habe, ernsthaft mir selbst gemacht habe, immer wieder nicht einhalten konnte. Da gab es so Standardsituationen, die immer wieder, wo ich also in einer bestimmten Situation über mehrere Stunden einigermaßen nüchtern, also so ansprechbar bleiben wollte und es mir immer wieder und immer wiederholt nicht gelungen ist. Daran konnte ich erkennen, dass ich abhängig bin, aber ich wollte es nicht erkennen. Mindestens 10 Jahre. Deutlich mehr als 10 Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, dass ich eigentlich hätte wissen können und es auch mancher gewusst hat, dass ich abhängig bin, aber ich wollte es nicht wissen. Ich bin einer von denen, die mehrfach kalt entzogen haben, so nennen wir das, wenn jemand, der Alkoholiker ist, ohne ärztliche Begleitung einfach das Trinken stoppt, weil es mir so schlecht gegangen ist, dass ich das wohl musste. Das ist gut gegangen, das ist gefährlich. Ich wusste das gar nicht, wie gefährlich das ist und habe das also mehrfach gemacht. Und bei der letzten Gelegenheit, als das so, ich hatte dann immer solche Schmerzen in der Bauchgegend auf der rechten Seite gehabt, dass ich deswegen schon aufhören musste. Und es hat Jahre gedauert, bis ich den Zusammenhang zwischen meiner diesem Alkoholgenuss, kann man es ja gar nicht nennen, Alkoholmissbrauch und den Schmerzen überhaupt mir eingestehen wollte. Mhm. Gut, ich habe dann bin zum Arzt gegangen, der hat mir ein paar Tabletten verschrieben. Ich habe damit auch mit innerärztlicher Begleitung einen solchen Entzug gemacht und bin dann direkt zu den anonymen Alkoholikern und habe da also ganz überraschende Erfahrungen gemacht, aber davon wird dann später noch die Rede sein.
Genau, wir haben ja die Sendung überschrieben. Willkommen, Sie haben jetzt hier bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb eingeschaltet. Unser Thema, das sind die anonymen Alkoholiker. Sie sagen, es ist ein Weg aus der Sucht. Meine Gäste sind von den anonymen Alkoholikern hier in München. Es sind Gabi und Franz. Nun, Franz oder auch Gabi, es ist ja erstmal auch eine Hürde, zu einer der Meetings, der Gruppen, der Treffen zu gehen. Und mir ist es immer wieder ein Anliegen, auch hier in der Lebenshilfe Brücken zu bauen, Hürden abzubauen. Was möchten Sie Menschen sagen zur Ermutigung, doch zu einer der Gruppen zu kommen? Muss ich zum Beispiel trocken sein und meine Alkoholsucht schon so einigermaßen überwunden haben, wenn ich zu Ihnen komme oder mein Angehöriger?
Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit, so sagen wir, ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören.
Das heißt, Wunsch mit dem Trinken.
Der Wunsch mit dem Trinken.
Warum nicht der Wille?
Ah, da sage ich gleich was dazu. der Wunsch mit dem Trinken aufzuhören Und es ist keine Eintrittskarte in dem Sinn, denn niemand kann überprüfen, ob jemand diesen Wunsch hat. Er kann es nur selbst überprüfen. Und unsere Erfahrung zeigt, dass jemand, der den Wunsch nicht hat, mit dem Trinken aufzuhören, das heißt jemand, der vielleicht von Familie, Arbeitgeber oder sonst jemand zu den anonymen Alkoholikern geschickt worden ist, der wird dort nicht bleiben. Es braucht die eigene Motivation. Und der Unterschied von Wunsch und Wille, das hat lange gedauert, bis sich mir das erschlossen hat, ist ganz einfach. Der Wunsch ist das demütige Streben nach etwas und der Wille ist das hochmütige, ich will es mit meiner Kraft erreichen. Und erst in dem Moment, als dieser Wille bei mir gebrochen war, erst als ich, wir sagen dazu, kapituliert habe vor der Krankheit und eben nicht mehr kontrolliert trinken wollte, weil ich erkannt habe, das kann ich nicht. Und ich sagte eben, das war ein Prozess von mehr als 10 Jahren. Erst in dem Moment ist dann wie ein Geschenk, wie eine Gnade plötzlich die Möglichkeit gegeben worden, dass ich nicht mehr trinken muss.
Und das ist ja auch etwas, was Angehörige oder Außenstehende manchmal ganz schwer verstehen können, weil man sagt einfach, ja, wenn ich was nicht will, dann mache ich es einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt merke, ich bin ein Alkoholiker oder ich bin spielsüchtig oder tablettensüchtig, was auch immer, dann fasse ich einen Entschluss. Als Christ würde ich sagen, ich habe noch eine ordentliche Portion Gebet dabei und dann muss doch das gehen. Aber genau das haben Sie festgestellt und auch immer wieder die Angehörigen Ihrer Gruppen, dass das nicht geht. Jetzt so die Frage, wie helfen denn jetzt nun die anonymen Alkoholiker? Weil Sie haben eben auch schon gesagt, es sind in Anführungsstrichen keine Professionellen dabei, also keine Psychotherapeuten, die jetzt Gesprächsführung gelernt haben und verschiedene Techniken, wie man Menschen in die Tiefe ihrer Seele hineinführt. Vielleicht so ein Abriss von einem Ablauf von einem Treffen der anonymen Alkoholiker.
Ja, die anonymen Alkoholiker haben das sogenannte 12-Schritte-Programm. Das ist ein spirituelles Programm. Und als ich das erste Mal bei den anonymen Alkoholikern war, ich hatte, muss ich dazu sagen, furchtbar Angst, dorthin zu gehen. Ich hatte ja damals noch getrunken und wusste nicht, was mich erwartet, welche Menschen ich dort antreffen werde. Und ich bin dann da rein und habe lauter ganz normale Menschen gesehen. Und es wurde für mich der erste Schritt gemacht. Das heißt, diese Kapitulation. Und die Menschen haben dann von ihren Lebensgeschichten erzählt. Und dann hab ich das erste Mal die Feststellung gemacht, ich bin ja gar nicht alleine. Und die haben ja ähnliche Probleme wie ich. Und das ist so das Geheimnis der Selbsthilfe. Dass ich mit Menschen spreche, die ungefähr dasselbe erlebt haben wie ich und ungefähr dasselbe empfinden wie ich. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich traue mich das und das nicht, wo meine Freundin sagt, was, wieso traust du dir das nicht? Mach doch einfach. Sagt mir jemand bei AA, das verstehe ich. Ich habe so und so probiert. Vielleicht wäre das was für dich. Und ich denke, das ist auch eins der Geheimnisse.
Das heißt, ich muss aber schon etwas auch von mir preisgeben.
Auf jeden Fall. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses von mir preisgeben mich auch erleichtert. Am Anfang war es natürlich nicht so, weil ich einfach zu schüchtern war und mich auch geschämt habe. Aber so nach und nach habe ich eben Vertrauen gehabt und konnte mich öffnen.
Mhm. Und auch das durfte sein, sich schämen, vielleicht wenn eine Austauschrunde ist, auszusetzen und vielleicht mal nichts zu sagen.
Das darf auch sein, natürlich. Ich kann etwas sagen, aber ich muss nicht.
Mhm. Die Frage, ja?
Wenn ich da vielleicht anschließen darf, es gibt bei uns in den Gruppen keinen Zwang. Keinen Zwang zu kommen, keinen Zwang da zu bleiben, rechtzeitig zu kommen, wiederzukommen, etwas zu bezahlen oder etwas zu sagen oder nichts zu sagen, worüber gesprochen wird. Es sollte natürlich, die Beiträge sollten schon mit unserer Thematik was zu tun haben und nicht so ganz fernab. Alles das, was das Leben bedrängt, und es hat ja in unseren Fällen in aller Regel etwas mit dem Alkoholmissbrauch oder seinen Folgen oder auch seinen Ursachen, also mit unserem Leben zu tun. Und darüber wird gesprochen. Das heißt, das, was die Gabi jetzt gesagt hat, dass wenn ein Neuer kommt, dann wird man sich natürlich dem Neuen zuwenden und da von der Thematik her eben versuchen, diesem Menschen zu zeigen, was in unserem Leben geschehen ist, um ihm die Parallelitäten in seinem Leben zu zeigen, um ihm so das Zuhausegefühl zu geben. Wenn kein neuer da ist, dann wird man sich anderen Teilen des Programms zuwenden. Ich sage jetzt mal zum Beispiel den vierten Schritt. Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Innern. Und die darauf folgenden Schritte behandeln das, was ich in dieser Inventur gemacht habe. Viele Menschen und Selbsthilfeorganisationen verwenden auch unser Programm, weil es eben so genial ist, in einer ganz einfachen Weise Menschen zur Genesung zu führen.
Vom Zwölf-Schritte-Programm natürlich, das hat man schon einiges gehört, das Zwölf-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Vielleicht noch mal einen kurzen Abriss, weil die ganzen zwölf Schritte jetzt vorzulesen, würde ein wenig den Rahmen sprengen, weil das ist schon sehr dicht, diese Schritte. Aber vielleicht können wir jetzt noch, bevor wir auch die Hörer einladen, anzurufen, Fragen zu stellen, von ihren Erfahrungen auch zu erzählen. Worum geht es in diesen zwölf Schritten? Mhm. Und hat diese zwölf Schritte eigentlich auch schon der Bill Wilson zusammen mit dem Dr. Bob auch entwickelt, damals im 35 oder in den Anfang der 40er Jahre?
Von 1935 bis 1939, die ersten vier Jahre, das waren so die ersten 100 Mitglieder bis dahin. Und die haben also das sogenannte Blaue Buch oder das Buch mit dem Titel Anonyme Alkoholiker, der Titel des Buches war dann ja auch namensgebend für die Gemeinschaft, geschrieben. Und darin ist das Programm enthalten, das Programm, das wir so eben nennen. Da ist Schritt 1, der ist ganz kurz zu sagen, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Schritt 2 und 3 befasst sich dann mit der Zuwendung zur höheren Macht. Wir nennen Gott höhere Macht, denn wir sind ohne jede Konfession. Und die Bereitschaft, damit die Probleme an die höhere Macht abzugeben. Dann kommt eben der vierte, wie ich schon sagte, mit der Inventur. Und 5, 6, 7 und 8 und 9 befassen sich mit dem, was bei dieser Inventur zum Vorschein kommt. Der fünfte zum Beispiel, wir gaben Gott uns selbst und einem anderen gegenüber unverhüllt unsere Fehler zu. Wer katholisch ist, hört da was klingeln. Also da merkt man schon eine gewisse Affinität auch.
Ja. Vielleicht noch mal etwas, weil das ist ein etwas fremdes Wort. Was verstehen Sie unter Inventur? Vielleicht Beispiele, was zu einer Inventur gehört oder was ist das, so eine innere Inventur?
Das ist mindestens eine Extrasendung. Also Inventur heißt...
Dann machen wir jetzt schon mal einen Teaser für die nächste Sendung.
Inventur heißt, ich setze mich hin erstmal, ich mache sie, wenn geht, schriftlich. Also nicht nur so mal im Kopf, was ich vergessen kann, sondern ich setze mich hin, mache mir vielleicht ein Konzept im sogenannten Blauen Buch. Also Anonyme Alkoholiker ist auch ein Konzept enthalten, wie man es machen kann. Und ich setze mich hin und schreibe mal über das auf, was gewesen ist. Und ich versuche, den Fehler zu vermeiden, nur das Negative nur aus der Saufzeit zu schreiben, sondern ich schreibe das Ganze. Also auch das Positive, das, was vorher und das, was nachher war, sich selbst kennenzulernen.
Das heißt, ich schreibe Lebenssituationen auf, was mich gefreut hat und was mir wehgetan hat.
Was war mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meinem... Ich beginne also wirklich in der Jugend, in der Kindheit, soweit meine Erinnerung zurückreicht.
Also ich schreibe auch Sachliches auf. Dann 1900, dann und dann wurde Michael geboren, dann und dann
kann
wurde...
Kann ich auch machen, aber im Wesentlichen geht es darum, wenn Michael geboren war, welches Verhältnis hatte ich dazu? War ich davon verletzt, dass ich jetzt einen jüngeren Bruder hatte, der mir die Aufmerksamkeit meiner Eltern und so weiter in meiner Inventur, ich bin 1945 in München im Chaos geboren und zwar in dem äußeren Chaos, zerstörte Welt, traumatisierte Menschen und in dem inneren Chaos, kranke Familie mit schrecklichen Verletzungen der Würde. Aber das ist meine Geschichte. Das ist dabei zum Vorschein gekommen und eine ganze Menge weiteres. Mhm. Und das geht dann eben ins Nächste. Der nächste Schritt ist dann, ich habe es gedacht, ich habe es geschrieben und im fünften Schritt spreche ich es einer vertrauten Person gegenüber aus. Wir alle wissen, das sind im Grunde drei Ebenen. Denken, schreiben, sprechen. Die das Ganze vertiefen. Was ich denke, kann ich morgen vergessen haben. Was ich aufgeschrieben habe, kann ich nachlesen, kann es aber auch zerreißen. Was ich ausgesprochen habe, habe ich ein für alle Mal ausgesprochen. Ein anderer hat es gehört.
Mhm. Und dann ist einer der Schritte, diese innere Inventur fortzusetzen, ja, und auch zuzugeben, ja, wenn man im Unrecht vielleicht war, ja, oder dergleichen.
Ja. Das habe ich heute Morgen gemacht. Ja, das mache ich jeden Tag. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich nehme mir eine ganz kurze Zeit, das kann eine Minute sein, ähnlich, je nachdem, was gerade ansteht, und frage das, was ich höre, macht, nenne, was ist denn heute? Und ich habe heute darum gebeten, dass er mir jetzt die richtigen Worte schenkt. Ob er sie mir schenkt, weiß ich nicht.
Wir hoffen darauf, weil wir leben ja auch von der Hoffnung. Gabi, bei Ihnen möchte ich noch mal fragen, Sie haben das sehr schön erzählt, und wenn man Sie jetzt sieht und Ihre Statur sieht, wird man sagen, ja genau, das denkt man, war auch so. Sie haben gesagt, Sie waren einmal sehr schüchtern. Und jetzt heute erlebe ich Sie in keinster Weise schüchtern. Wie sind Sie herangekommen in dieses 10-Schritte-Programm? Wie haben die neuen Freunde oder die einzelnen Gruppenmitglieder bei AA Sie mit in diese 12 Schritte hineingekommen? Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand die ersten 2-3 Male kommt und sofort diese 12 Schritte in die Hand gedrückt bekommt, oder?
Diese 12 Schritte bekommt man schon in die Hand gedrückt. Ich hatte anfangs allerdings Schwierigkeiten, die 12 Schritte zu verstehen. Das war für mich so ein Buch mit 7 Siegeln anfänglich. Mir ist das Ganze dadurch näher gebracht worden, dass ich regelmäßig zu diesen Treffen gegangen bin, dass ich gehört habe, was die anderen sagen, und ich bin dann neugierig geworden. Mich hat diese sogenannte Inventur brennend interessiert. Ich habe mich dann erkundigt, ich habe im blauen Buch nachgelesen. Dann gibt es inzwischen auch im Internet so einen Fragebogen mit über 100 Fragen. Da habe ich dann diese Inventur für mich schriftlich gemacht, einfach mal um zu sehen, wie war dein Leben, wie ist dein Leben verlaufen. Ich fand diese Fragen für mich ganz hilfreich, weil da konnte ich nicht ausweichen. Und ich bin jemand, der sich selber gern ausweicht, sich gerne davonschleicht. Und da musste ich halt eben beim Thema bleiben und auch ganz ehrlich sein. Und dann konnte ich von mir sagen, gut, ich habe diese Inventur schon mal schriftlich gemacht. Der nächste Schritt war dann eben, das einem anderen Menschen gegenüber auszusprechen. Und das war wirklich schwer für mich, weil ich ja zugeben musste, dass ich Fehler habe, dass ich Fehler mache, dass ich Fehler gemacht habe. Und das war nicht einfach. Aber es hat mich wahnsinnig erleichtert und ich bin froh, dass ich den Mut gefunden habe und dass meine höhere Macht mich eben dazu geführt hat, das zu tun.
Und da, ja.
Und dadurch, nicht nur dadurch, dass ich meine Schüchternheit ablegen konnte, das war ein längerer Prozess, aber auch das, damit haben mir die Gruppen geholfen. Ich habe dann einfach gelernt zu sprechen, frei von der Leber wegzureden. Ich habe auch gelernt, ehrlich zu sein, weil ich finde es ganz wichtig für mich, ehrlich zu sein, weil ich während meiner Saufzeit so viel gelogen habe und weil ich mir jetzt einfach selber ins Gesicht schauen kann und sagen kann, du bist gut so, wie du bist. Und das finde ich schön für mich.
Das heißt auch, die Gruppen der anonymen Alkoholiker geben ihnen eine Identität, geben ihnen einen Selbstwert und sie lernen dabei auch mit ihren eigenen Fehlern zu erkennen und zu sagen, gut, aber ich kann immer wieder neu anfangen.
Genau, so ist es.
Da hat mir etwas auch vielleicht gefehlt an
Mir hat auf jeden Fall was gefehlt. Also das merke ich jetzt im Rückblick. Das habe ich damals, als ich getrunken habe, auch gemerkt. So ein leises innen drin war schon immer so ein leises Gefühl. Es muss doch noch mehr geben, aber das war mir damals nicht klar. Das wurde mir erst klar so im Laufe der Jahre und im Laufe der Trockenheit. Und die anonymen Alkoholiker geben mir auch heute noch sehr viel. Ich habe zum Beispiel sehr viele Freunde, neue Freunde gewonnen. Ich habe einen ganz anderen Zugang zu Gott gefunden. Das finde ich auch sehr schön. Also früher in meiner Familie, wir hatten mit Gott nichts am Hut. Wie gesagt, in der Familie wurde auch getrunken, da gab es ganz andere Probleme. Und ich bete heute auch jeden Tag und ich finde das schön. Ich fühle mich getragen und ich habe Vertrauen. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, das ich erhalten habe.
Die Wirkung des mittleren Teils vom Programm ist in vielen Bereichen eine Befreiung. Eine Befreiung von unnötigen und falschen Ängsten. Ich habe in der Tiefe meiner Vergangenheit Sicherlich heute noch, aber sehr viel weniger, so Ecken, wo ich nicht gerne hinschaue, weil ich, da ist nichts Gutes drin. Und diese Ecken, die machen mir Angst. Schon das bewusst einmal in eine solche Ecke reinschauen, sich mal klar machen, warum ist das damals so gelaufen, was hat mich motiviert, das löst schon ein ganzes Stück von diesen nebulösen Ängsten. Mhm. Und wenn ich das dann ausspreche und vielleicht von demjenigen, dem gegenüber ich das ausspreche, höre, mein Gott, das war bei mir auch so. Das ist eine Befreiung, die kann man sich nicht vorstellen. Dass also endlich Ordnung kommt in diesen Teil meiner Gefühle. Mhm.
Wir sprechen mit Gabi und Franz von den anonymen Alkoholikern. Sie sagen, die anonymen Alkoholiker, ja, sie sind ein Weg aus der Sucht. Sie waren mein Weg aus der Sucht. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute mit Gabi und Franz von den anonymen Alkoholikern. Sie sagen, ja, die anonymen Alkoholiker sind ein Weg aus der Sucht. Die anonymen Alkoholiker, liebe Zuhörer, sind Frauen und Männer, die entdeckt und sich eingestanden haben, dass der Alkohol ein Problem für sie geworden ist. Und sie bilden inzwischen eine weltweite Gemeinschaft, in der sie einander helfen, nüchtern zu bleiben. Jeder, der den Wunsch hat, mit dem Trinken aufzuhören, ist bei den AAs, wie sie sich kurz und bündig nennen, ist bei den anonymen Alkoholikern willkommen. Und da alle Mitglieder selbst Alkoholiker sind, zum Teil trockene Alkoholiker, aber manche auch noch trinkend, haben sie ein besonderes Verständnis füreinander. Sie haben diese Krankheit, den Alkoholismus am eigenen Leib verspürt und in der Gemeinschaft gelernt, sie zum Stillstand zu bringen, indem sie Tag für Tag ganz ohne Alkohol leben. Und nochmal die Einschränkung. Wir haben eben gehört von Gabi und Franz, dass auch jene, die aus irgendwelchen Gründen rückfällig geworden sind, aber dennoch den Wunsch haben, trocken zu werden, immer wieder auch neu herzlich willkommen sind. Und willkommen ist mir jetzt eine Hörerin, die uns erreicht hat. Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen, grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Frage wäre an Gabi und Franz. Ich habe in der Familie, die dem Alkohol verfallen sind. Aber die gestehen selber noch nicht ein. Sie wissen, sie brauchen fremde Hilfe, sie nehmen sie aber noch nicht an. Wie kann man die Leute unterstützen?
Ja, ich heiße Franz und bin Alkoholiker. Das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die immer gestellt wird, weil es einen Spiegel gibt für die Problematik in unserer Gesellschaft. Ja. Die einzige Möglichkeit, jemanden, der trinkt, dahin zu bringen, dass er das erkennt, ist ein ehrlicher Umgang mit diesem Thema. Das heißt also, ich bin gestern in einer Schule gewesen, da hat eine Schülerin sowas gefragt und dann habe ich gesagt, wenn jemand in deinem Bekanntenkreis, in dem Fall jetzt in der Familie, trinkauffällig ist, dann thematisiere das. Und zwar so in der Weise, dass man, es gibt eine nahezu zu uns gehörende Selbsthilfeorganisation, das ist Elanon für die Angehörigen, und deren zentraler Satz heißt, in Liebe loslassen. Das heißt, sich dem Angehörigen durchaus auch zuwenden und ihn weiter lieben, denn ich kann ja Liebe nicht beenden, indem ich sage, jetzt liebe ich nicht mehr, aber ihm auch klar machen, wenn du trinkst, wenn du betrunken bist, kann ich mit dir nichts anfangen. Satz anhängen. Und Konsequenzen aufzeigen und einhalten.
Das ist aber sehr, sehr schwierig.
Ich weiß.
Ich habe zu den Familienangehörigkeit schon gesagt, meine Liebe ist so groß zu dir und weil sie so groß ist, schmeiße ich die hinaus, wenn der nächste Vollrausch da ist.
Genau.
Damit ich dich nicht verliere, damit du nicht mittendrin irgendwann betrunken im Straßengraben liegst und stirbst.
Gut.
Wie auch immer. Aber das auszuführen,
ja.
Jetzt kämen sämtliche Lügen. Das war kein Vollrausch, das war nur leicht angehört.
Oh, die Verbindung ist abgebrochen, aber wir können uns vorstellen, was sie vielleicht weiter sagen wollte, die Hörerin.
Ja, also Konsequenzen aufzuzeigen, das heißt nicht, dass das funktionieren muss, sondern das ist nach meiner Kenntnis der einzige Weg, wie es vielleicht funktionieren kann.
Genau, wir können jetzt leider nicht mehr mit der Hörerin weitersprechen, aber das ist sicherlich eine Problematik, die viele Hörerinnen und Hörer und gerade Betroffene, also betroffene Angehörige einfach auch beschäftigt. Und Sie haben jetzt schon eben die Angehörigengruppe, die Al-Anons angesprochen.
Ja, das kommt auch aus dem Wortstamm Alcoholics Anonymous, aus dem englischen Wortstamm, deswegen Al-Anon. Dort ganz vergleichbar treffen sich also Angehörige von Alkoholikern, um miteinander in einer ganz ähnlichen Weise, auch mit einem Zwölf-Schritte-Programm, das in unserem nicht unähnlich ist, zu versuchen, sich gegenseitig zu stützen. Diese gegenseitige Stütze hängt sehr viel eben damit zusammen, in Liebe loslassen, wie ich eben sagte, und sich auch zu befreien von der Krankheit des Angehörigen. Alkoholismus ist eine Familienkrankheit. Ich habe mit meinem krankhaften Trinkverhalten meine ganze Familie geschädigt und ich wurde in meiner Familie geschädigt durch andere, in meiner Kindheit, durch andere Alkoholmissbräuche. Also hier wird das so deutlich. Und sich aus dieser Klammer, den Versuch zu unternehmen, sich aus dieser Klammer zu befreien, aus der negativen Wirkung der Alkoholabhängigkeit des Angehörigen rauszugehen und sagen, ich bin ein selbstständiger Mensch, ich kann ihn nicht trockenlegen, er muss sein Leben leben, ich muss mein Leben leben und das Ganze trotzdem unter der Überschrift und ich verliere ihn nicht und ich liebe ihn trotzdem. Denn es gibt ja auch die Situation, von einem Ehepartner kann man sich scheiden lassen, von einem Kind nicht. Was macht ein Elternteil, wenn der Sohn, die Tochter Alkoholiker wird? Das ist ganz, ganz schwer.
Und noch schwerer wird es auch, wenn man vielleicht auch das Sakrament der Ehe sehr ernst und wichtig nimmt und für einen das nicht in Frage kommt und man sagt, ich stehe zu meinem Partner, aber durch die Alkoholsucht bin ich vielleicht doch gezwungen, Wege zu gehen, die vielleicht auch die Gesellschaft nach außen erstmal auch nicht verstehen kann und als lieblos empfindet. Und in diesen Gruppen der Angehörigen stärkt man sich einfach gegenseitig. Ja, wir sprechen über die Alkoholsucht. Sie sind beide Alkoholiker, anonyme Alkoholiker. Was ich mich jetzt nur frage, wenn Sie sehr offen in den Gruppen über Ihre Probleme erzählen, über das, was Sie beschäftigt und vielleicht auch in die Alkoholsucht gebracht hat, da erzählen Sie doch Details, da erzähle ich doch was von mir. Wo fängt die Anonymität an und wo hört sie auf? Was, wieso anonyme Alkoholiker, Gabi?
Also anonym bedeutet, dass wir uns nur mit Vornamen kennen. Die Nachnamen sind nicht wichtig, auch nicht welchen Beruf ich ausübe. Alkoholismus ist ja eine Krankheit, die keine Schranken kennt. Also das heißt, das Trinken zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Und dadurch, dass wir uns nur beim Vornamen nennen, ist die Anonymität gewahrt. Und es gibt auch diesen Satz bei AA, was du hier hörst, was du hier siehst, bitte lass es hier. Das heißt, was in den Gruppen gesprochen wird, wird nicht nach außen getragen. Und dadurch kann ich das Vertrauen haben, dass ich da in der Gruppe vollkommen offen sprechen kann. Und die anderen können auch das Vertrauen haben, weil wir einfach wissen, das wird nicht nach draußen getragen.
Vielleicht muss ich jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was die AAs sind, was sie geben, was möglich ist. Wie lange kommt denn jemand auch zu Ihnen in die Gruppe? Weil Sie sind beide jetzt schon seit Jahren, sogar Jahrzehnten dabei.
Ja, also irgendwann kommt jeder zum ersten Mal. Und ich wage es fast nicht zu sagen, nächste Woche sind es 32 Jahre.
Und vielleicht so nochmal auch die Frage, wenn wir darüber sprechen, ja, was sind die AAs, was sind die AAs nicht?
Es gibt einen kurzen Text, das ist unsere Präambel, ich lese ihn mal schnell vor. Da wird sehr, sehr viel deutlich. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Als ich den Text zum ersten Mal gehört habe, in dem ersten Meeting an eben einem 20. Juli, habe ich ganz genau hingehört, ob da nicht vielleicht eine Textpassage drin ist, die mir die Möglichkeit gäbe, zu sagen, das ist nichts für mich. Mhm. Also in Richtung Sekte oder irgendwie sowas. Mhm. Und da war keine solche Passage. Mhm. Deswegen bin ich noch da. Mhm.
Und Sie sind seit 32 Jahren dabei. Aber Sie sind jetzt im mittleren Alter.
Danke.
Das heißt, das heißt, Sie waren dann auch noch berufstätig die ganze Zeit. Oder wie konnten Sie das auch mit Ihrem Beruf vereinbaren? Auch bei Ihnen, Gabi, weil Sie sind noch eine relativ, recht junge Frau.
Ja, diese Meetings finden an sich vormittags. Es gibt Vormittagsmeetings und es gibt Abendmeetings. Dann ist es so, das Meeting, in das ich gehe, das beginnt um 19.30 Uhr und endet um 21 Uhr, sodass ich das gut am Abend einbauen kann. Einmal in der Woche, bei Bedarf könnte ich auch jeden Tag gehen. Mhm. Oder wenn ich Zeit habe, also sehr, sehr selten, nachdem ich berufstätig bin, dass ich einfach sage, ich habe jetzt Vormittagszeit, ich bin gerade in der Stadt, dann nehme ich an einem Meeting vormittags teil.
Nee, worauf meine Frage jetzt eher abzielt, das ist, dass man als Angehöriger, als jemand, der das beobachtet, manchmal auch das Gefühl hat, jetzt muss der und der erstmal für eine ganze Weile vielleicht in die Klinik Therapie machen und wieder zu sich kommen und kann einfach nicht mehr arbeiten. Und auch der Arbeitgeber möchte diesen Prozess auch gar nicht mitmachen. Aber bei Ihnen beiden war das doch dennoch möglich, dass Sie in Ihren Berufen geblieben sind.
Also ich bin in meinem Beruf geblieben. Mein Beruf war entsprechend schlecht entwickelt, weil ich habe ja sehr früh angefangen, Alkohol missbräuchlich zu gebrauchen. Und so dass ich also, ich sag mal, vermutlich von Ausbildung und Beruf her bei Weitem nicht das entwickelt habe, was ich hätte entwickeln können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich war dann also Mitarbeiter in einer Baustoffhandlung und habe da also irgendwelche Dinge getan, die da so zu tun sind. Und das hat mich nicht wirklich gefordert. Das konnte ich dann also 2 Wochen, nachdem ich trocken geworden bin, bereits wieder aufnehmen und habe dann aber diesen Beruf nach und nach entwickelt. Das heißt, das war viel schwieriger, war die Vereinbarung zwischen Beruf und Saufen, als die Vereinbarung unter den Hut zu bringen zwischen Beruf und abends mal ins Meeting gehen. Das ist also eine sehr viel leichtere Übung gewesen.
Jetzt haben wir noch jemand, der uns angerufen hat. Hallo, ich grüße Sie herzlich.
Ja, hallo. Also ich rufe an, ich habe das gehört jetzt im Radio und ich hätte mal Interesse, in München da hinzukommen, vielleicht zu der Gruppe. Bloß meine Angst ist, dass ich halt da wen kenne.
Ja. Als ich trocken geworden bin, haben wir in Ottobrunn gelebt. Und ich bin dann ins Meeting gegangen in Nymphenburg. Also über 1 Million Menschen hinweg, damit mich ja keiner kennt. Mit dem Ergebnis, dass dann einer drin gesessen ist, der mich gekannt hat. Es ist äußerst unwahrscheinlich. Es ist mir in all den Jahren insgesamt 2-mal passiert, in Abertausenden von Meetings, dass mir jemand begegnet ist, den ich aus dem Privatleben kannte. Wenn das passiert, dann passiert genau gar nichts, weil der ist nämlich aus genau demselben Grund da.
Eigentlich schon.
Also, übrigens, Kontaktaufnahme ganz einfach, Internet www.anonyme-alkoholiker.de, alle Informationen, wo gibt's Meeting, wann gibt's Meeting und andere vielschichtige Informationen zu dem Thema von uns.
Anonyme-alkoholiker.de.
Oder Sie können auch bei uns beim Hörerservice anrufen. Wir halten die Telefonnummern auch für Sie bereit. Okay. Ja, wenn das jetzt eine kleinere Hürde vielleicht ist. Ja?
Ja.
Oder ins Internet horeb.org und anonym Alkoholiker als Suchbegriff, dann kommt man sofort auch auf die einzelnen Städte und das ist eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht, die Seite. Also man findet die Gruppen, man findet sie, wenn man kommen möchte.
Und übrigens, wann? Also nicht nächstes Jahr oder übernächstes
Jahr. Nein, gleich
sondern
morgen.
Sondern heute.
Ja,
nicht genau. Morgen, heute.
Ah ja, heute gleich gucken, gleich den Computer anschmeißen.
Okay, wenn ich zu Hause bin, jetzt komme
okay.
ich nicht.
Gut.
Mach ich.
Also alles Gute
Servus.
Für Sie.
Vielen Dank.
Ja.
Schönen Wochenende. Tschüss.
Ja, auf Wiederhören. Die anonymen Alkoholiker, ein Weg aus der Sucht. Meine beiden Gäste, Gabi und Frank, erzählen uns, ja, wie die anonymen Alkoholiker für sie ein Weg aus ihrer Sucht waren. Jetzt haben wir eben schon gehört, dass es das 12-Schritte-Programm gibt der anonymen Alkoholiker. Aber es gibt auch eine sogenannte 12-Schritte-Tradition. Was ist denn das?
Das sind nicht die 12 Schritte, die heißen 12 Traditionen. Und die regeln also den Umgang der Gruppen untereinander. Das würde jetzt in der Sendung echt zu weit führen. Kann ich gerne einsteigen drauf. Aber das führt also, das ist in einem Satz gesagt, die regeln den Umgang der Gruppen untereinander. Was ist mit Geld? Was ist mit Diensten? Wir unterhalten zum Beispiel in München eine Kontaktstelle. Wie funktioniert das alles? Also solche Dinge.
Mhm. Vielleicht nochmal, dass wir auch zu den Treffen kommen und wie sie sich auch gegenseitig helfen. Sie haben gesagt, es ist auch so, dass einzelne Mitglieder dann ihre Erfahrungen schildern. Mhm. Aber mir tun nicht alle Erfahrungen immer gut, die mir ein anderer schildert. Mhm. Wie haben Sie sich dagegen geschützt? Die Frage möchte ich vielleicht auch gerade an Gabi richten als eine sensible Frau. Wie haben Sie sich da gegen den ein oder anderen Rat geschützt, dass er nicht zum Ratschlag wurde und sie überfordert hat?
Also es gibt an sich keine Ratschläge. Es werden keine Ratschläge gegeben. Es ist in den Gruppen so, dass immer nur einer spricht und die anderen zuhören. Es wird kein Dialog geführt. Sprich, ich bekomme von niemandem eine Antwort auf das, was ich sage. Es kann natürlich schon sein, dass so eine Schilderung von jemand in der Gruppe mir sehr nahe geht. Aber das ist auch so ein Lernprozess. Ich muss mich nicht damit identifizieren. Und das habe ich auch gelernt in der Gruppe, die Sachen dort zu lassen, wo sie hingehören. Wenn ich eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, gut, dann beschäftigt mich das bestimmt. Aber das, da weiß ich jetzt inzwischen, das bringt mich auch wieder einen Schritt weiter, weil es eine Thematik anspricht in mir selber, die ich vielleicht noch nicht so gut bearbeitet habe. Und dadurch wird mir geholfen, auch wenn es traurig ist. Und ich habe auch die Möglichkeit, dann AA-Freunde anzurufen und in einem persönlichen Telefongespräch mir dann Hilfe zu holen.
Dankeschön, Gabi, bis hierher. Wir haben eine weitere Hörerin, die ich begrüßen möchte. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich habe, glaube ich, auch ein Problem mit dem Alkohol. Es ist aber Folgendes. Ich möchte noch nicht ganz auf den Alkohol verzichten. Es gibt Momente, wo ich den Alkohol als sehr angenehm empfinde. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zu den anonymen Alkoholikern und werde dann, der Wunsch müsste ja dann da sein, nie mehr in meinem Leben Alkohol zu trinken. Aber ich empfinde ihn manchmal als sehr angenehm, den Alkohol. Ist das, ich weiß nicht, ich kenne mich bei mir selber jetzt manchmal gar nicht mehr aus, wie ich das bewerten soll. Bin ich nicht, muss ich ganz aufhören? Also ich habe keine Ahnung.
Also wenn Alkoholabhängigkeit besteht und ob diese besteht, können Sie nur selbst feststellen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist Totsaufen und die andere ist Aufhören.
Aber wisst ihr, dieses knallharte Ja oder Nein, das
Ja, ich weiß, das ist der Zweifel, der mich über 10 Jahre lang begleitet hat. Ich weiß sehr genau, wovon Sie reden.
Ja, ich glaube auch.
Es muss also mancher Schmerz passieren, bis ich endlich bereit bin, diese unausweichliche Wahrheit in meinem Leben zuzulassen. Und die Konsequenz daraus ist, dass ich eben abstinent lebe. Und die Dimension, ich war damals 33 Jahre alt, als ich dann endlich aufhören durfte zu saufen. Die Dimension, ich lebe ja noch, weiß ich nicht, 20, 30, mittlerweile sind es mehr als 30 Jahre. Was mache ich an den vielen Geburtstagen und was weiß ich, welchen Festen, Oktoberfest und Starkbier und was weiß ich, gibt es ja nun alles Mögliche. An Silvester und am Faschingsdienstag und was da sonst noch so alles für Dinge daherkommen. Und da gibt es einen Ausweg, der eigentlich kein Ausweg ist. Wir nennen es im Heute-Leben. Richtiger wäre eigentlich gegenwartsbezogenes Leben. Ich lebe jetzt und ich weiß nicht, ob ich morgen rückfällig werde.
Genau.
Nur ich bin jetzt trocken und das ist die Voraussetzung dafür, dass da auch der morgige Tag gelingen kann. Also diese Dimension, gerade für einen jüngeren Menschen, ich muss jetzt die nächsten 40 Jahre, darf ich nie mehr Alkohol trinken. Darf ich nie mehr Alkohol trinken? Diese Dimension ist unerträglich, völlig klar. Gerade für einen Abhängigen.
Ja, so, also das finde ich furchtbar, weil es gibt ja auch Situationen, wissen Sie, wo ich mit einem Glas Sekt zufrieden gebe oder abends trinke ich mal ein Likör und dann gibt es aber auch wieder die anderen Situationen.
Genau.
Das ist
leider ist Alkoholismus eine Krankheit, die in vielen Fällen nicht so auftaucht, dass sie schlagartig voll entwickelt da ist, sondern sie entwickelt sich schleichend. Das hat die Gabi vorher auch mal in einem anderen Beitrag erwähnt. Sie entwickelt sich schleichend als Prozess eigentlich. Und jeder Schritt innerhalb dieses Prozesses ist unumkehrbar.
Die Frage, die ich jetzt auch bei der Hörerin raushöre und die würde ich gerne auch an Sie stellen, kann ich auch zu Ihnen kommen, zu den AAs, wenn sich dieser Wille erst entwickeln muss? Ich will frei werden vom Alkohol.
Ja, klar.
Also darf er sich in den ersten, sagen wir sogar 1, 2, 3 Monaten entwickeln? Darf ich so lange kommen und
jeder
nicht
kann
trocken?
So lange kommen, wie er kommen möchte. Die Erfahrung ist andersrum. Wenn jemand den Wunsch nicht hat, mit dem Trinken aufzuhören, dann kommt er nicht mehr.
Mhm. Genau.
Jetzt sagen wir mal so, wenn ich den Wunsch habe, das Trinken einzuschränken, das reicht nicht.
Nein, das langt nicht. Das ist genau, ich habe bestimmt 12 Jahre meines Lebens.
Ich kenne Situationen in meinem Leben, wo ich ganz gut sagen kann, jetzt trinkst du überhaupt nichts oder jetzt trinkst du halt einen Sekt.
Ja.
Neulich Konfirmation, also trinke ich ein Gläschen Sekt oder 2 mit Orangensaft und das war's dann.
Okay.
Aber
und was sind die anderen Situationen?
Ja, die kann ich jetzt nicht beschreiben, das dauert zu lang.
Okay, also das muss jetzt nicht lang dauern, aber an der Stelle holpert's. Und das müssen Sie,
nicht
über den Äther ausbreiten. Das sind die Dinge, die in der Gruppe dann ausgesprochen werden. Was passiert mit mir, wenn ich das und das mache? Was ist da passiert? Und was hat mich dazu geführt, jetzt nicht die Auswirkung, sondern die Ursache zu suchen? Was ist mit mir los, dass ich also immer wieder auf das reagiere? Und ich kann es nur noch mal sagen, der Einstieg ist ja gewesen, ich fange an zu trinken, das ist bei mir so, ich nehme ein Glas in die Hand und ich kann es nicht stoppen. Das ist in Ihrem Fall offenbar nicht immer so.
Ich kann manchmal nicht stoppen.
Und wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann läuft es bis zum bitteren Ende, sage ich mal. Das bittere Ende ist eben kein betrunken oder kein Geld mehr oder kein was weiß ich, irgendein Ende dieser Saufperiode. Und das ist Kontrollverlust.
Jetzt muss ich Sie noch mal ganz ich wohne in einer relativ kleinen Stadt. Meinen Sie, ich kann da wirklich hingehen und die anderen, ich habe dann so das Gefühl...
Oder was man auch machen kann, Sie sind über die Stadtgrenzen, über die Stadtteilgrenzen gefahren. Vielleicht, dass man sagt, ich fahre in eine 20, 30 Kilometer entfernte Stadt.
Das geht, ja.
Und wir werden jetzt an Sie denken, für Sie beten, dass sich Ihre Angst vermindert, Ihr Wunsch festigt. Denn wir müssen jetzt leider zum Ende der Sendung kommen.
Ja, ist gut.
Danke, dass Sie angerufen haben.
Und ich danke Ihnen auch für das, was Sie mir gesagt haben.
Bitte schön.
Alles Gute für Sie, liebe Hörerinnen. Ja, anonyme Alkoholiker, ein Weg aus der Sucht, anonyme Anrufer auch, das habe ich Ihnen versprochen, liebe Zuhörer. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Gabi und Franz, dass Sie von sich erzählt haben, dass Sie uns die anonymen Alkoholiker, die Meetings erklärt haben, wie sie ablaufen, uns näher gebracht haben, Brücken gebaut haben. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Lebensweg gottesreichen Segen und alles Gute. Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Ende der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit einem bewegenden Thema, die anonymen Alkoholiker, ein Weg aus der Sucht. Die Sendung, die können Sie sich nochmal anhören im Podcast auf horeb.org. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen, gerne auch telefonisch, bei meinen Kollegen vom CD-Dienst, die Rufnummer 08323 96 75 120. Informationen zu den anonymen Alkoholikern, Kontaktadressen gibt Ihnen gerne Der Hörerservice, die Rufnummer 08323 9675110. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch ein Zitat vom heiligen Arnold Jansen, dem Gründer der Steyler Missionare. Ja, Gott wird uns helfen, wenn wir fest auf ihn vertrauen, inbrünstig zu ihm flehen und außerdem das tun, was unsererseits nötig ist. Damit verabschiedet sich Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.